Vortrag kommt von Linda Eckhart. Jeder bewertet jeden Erfolgsquote bei einer Peer-Assessment-Methode in einem Serious Game zum Lernen. Ich wünsche viel Spaß.
Ja.
Frage, Moment, das Videoteam möchte noch aufnehmen. Die wollen sich jetzt gerade vorbereiten. Nicht, dass wir jetzt schon so losrennen.
Okay. Also, wie gesagt, ich werde den Kurzbeitrag Jeder bewertet jeden Erfolgsquote einer Peer-Assessment-Methode in einem Serious Game zum Lernen vorstellen. Damit werde ich kurz mit einer Einleitung und Motivation starten. Ich werde das umgesetzte Peer-Assessment in dem Serious Game, was wir zur Evaluation herangezogen haben, kurz erläutern, die Erfolgsquote, also die Untersuchungsergebnisse vorstellen und dann mit einem kurzen Fazit den Vortrag auch schon gleich wieder beenden. Game-Based Learning, also die Integration von Spielelementen in der Lehre, ist definitiv nicht neu und mittlerweile auch in der Universitätslehre weit verbreitet. Dabei werden zwei Ausgestaltungsformen unterschieden, und zwar Gamification und Serious Game. Während unter Gamification die Integration nur einzelner Spielelemente, also Punkte, Ranking und so weiter, verstanden wird in dem Lernkontext, also zum Beispiel den Lernkontext, wird unter einem Serious Game die Entwicklung eines wirklich vollwertigen Spiels mit festen Regeln, Zielen, verstanden. Was, auch wenn die Grenzen zwischen diesen beiden Umsetzungsformen nicht klar trennbar sind, haben sie doch eines gemeinsam. Und zwar werden Spielelemente als Motivationsanreiz eingesetzt. Das heißt, wir Designer von solchen Digital Game-Based Learning-Anwendungen wollen, dass die Lernenden engagierter sind, mit mehr Motivation an die Inhalte rangehen, mehr Spaß nach Möglichkeit haben, sodass sie sich halt einfach intensiver mit den Lerninhalten auseinandersetzen und folglich im Optimalfall ihr Lernerfolg eben einfach höher ist. Diese Game-Based Learning-Anwendungen lassen sich sehr gut im digitalen Bereich mit der Methode des Peer-Assessments kombinieren. Also hier sind die Peers die Lernenden, die eben sozusagen ihre erworbenen Fähigkeiten durch die Erstellung von Reviews unter Beweis stellen und dadurch eben sozusagen schnelleres, also ein zeit- und ressourcenschonenderes Feedback ermöglichen, als wenn es einzelne Lehrende sozusagen jeder Abgabe einzeln bewerten. Bisher wurden relativ wenig Studien zum Erfolg von solchen Peer-Assessments-Methoden durchgeführt, beispielsweise im Jahr 2013 von Kulkarni et al. Da wurde herausgefunden, dass eben die Antworten von Lehrenden im Vergleich zu denen von den Studierenden eben sehr ähnlich sind, aber die Studierenden sozusagen im Durchschnitt 7% besser bewertet haben, die Ergebnisse von den anderen Studierenden. Wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, eben ebenfalls nochmal die Erfolgsquote einer Peer-Assessment-Methode zu überprüfen, im Game-Based-Learning-Kontext allerdings, und da mit der Einschränkung, dass wir eben zwei verschiedene Varianten vergleichen wollen, und zwar einmal, dass die Lernenden ihre Antworten per Texteingabe abgeben und das andere Mal per Datei upload. Nun auch schon zu dem Serious Game bzw. zu der umgesetzten Peer-Assessment-Methode. Wir haben für unsere Evaluation das Open-Source-Browser-Spiel Lost in Antarctica verwendet. Das ist ein Serious Game zum Lernen von Informationskompetenz für Maschinenbaustudierende. In 12 Leveln lernen die Studierenden innerhalb einer Forschungsexpedition am Südpol verschiedene Themen der Informationskompetenz, zum Beispiel Recherchestrategien, Literaturverwaltung, Zitieren und Bibliografieren. Und innerhalb dieses Spiels ist eben Peer-Rating implementiert, das heißt hier bewerten andere Lernende anonym die Abgaben von anderen Studierenden, aber nur, wenn sie selbst schon diese Aufgabe erfolgreich bewältigt haben. Und dabei unterscheiden wir zwei Varianten, eben einmal, dass die Lernenden die Antworten, die Lösungen in ein Textfeld eingeben, zum Beispiel in wissenschaftlichen Literatur erkennen. Hier sollen sie zu einer bestimmten Thematik eben 5 wissenschaftliche Quellen heraussuchen. Und in einem anderen Level, in Literaturverwaltung zum Beispiel, ist es eben so, dass sie den Umgang mit einem Literaturverwaltungsprogramm, in dem Fall mit Citavi, lernen sollen und dann eben hier verschiedene Citavi-Dateien hochladen sollen und dann eben wieder andere Studierende das Ganze bewerten sollen. Mir ist jetzt bewusst, dass Sie in der Abbildung nicht alles klar deutlich lesen können. Das soll Ihnen aber nur so eine grafische Anschaulichung der Umsetzung des Peer-Assessments im Spiel darbieten. Das heißt, in Screenshots 1 sehen Sie jetzt hier, dass ein Studierender eine Lösung gerade hochgeladen hat, Dateiabgabe oder Texteingabe, und darüber informiert wird, dass diese Lösung jetzt an einen anderen Studierenden weitergeleitet wird, der die dann eben erst bewerten muss. In Screenshot 2 bekommt eben gerade dieser andere Studierende die Informationen darüber, dass eine Lösung abgegeben wurde und hier jetzt eine Bewertung vorgenommen werden muss. In Screenshot 3 ist dann sozusagen der Aufruf dieser Bewertung. Das heißt, hier gibt es nochmal eine kurze Zusammenfassung. Einmal die Aufgabenstellung, die Lösung und dann eben die Bewertungsfunktion. Hierbei wird nur unterschieden zwischen sehr richtig, also vollkommen richtig, dass mindestens die Hälfte richtig gelöst wurde oder eben einfach die Lösung unvollständig ist. Nachdem dann der andere Studierende das bewertet hat, bekommt dann wieder der erste Studierende eine Information darüber, was er nun richtig gemacht hat, was er falsch gemacht hat und ob er eben die Aufgabe nochmal wiederholen muss. So, nun gibt es auch schon unsere Untersuchungsergebnisse. Wir haben uns insgesamt knapp 5000 durchgeführte Reviews angeschaut, wobei wir eben die Richtigkeit überprüft haben. Das heißt, hier hat ein Bibliothekar als Experte im Feld von Informationskompetenz eben wirklich qualitativ die Ergebnisse überprüft, das heißt, ob die abgegebenen Antworten der Studierenden richtig waren. Und dann haben wir das immer mit den Lösungen von den Studierenden, also mit den durchgeführten Reviews hin überprüft und in verschiedene Kategorien eingeordnet. Das heißt, hier bedeutet jetzt eben Kategorie 1, 5 und 9, dass das Review richtig durchgeführt wurde, korrekt, und die anderen Kategorien, dass eben etwas Falsches vorliegt. Diese 5000 Reviews wurden von insgesamt 107 Studierenden, deutlich mehr männlichen Studenten als weiblichen, durchgeführt. Das ist aber tatsächlich in dem Fall repräsentativ, weil das Serious Game für Maschinenbaustudierende eingesetzt wird. Dabei kam insgesamt raus, dass lediglich 33% der Reviews korrekt durchgeführt worden sind. Das bedeutet halt einfach, dass die Mehrheit wirklich falsch bewertet hat. Und außerdem auch noch, wenn man sich die Bestehensquote sozusagen anguckt, dann ist auch noch mal etwas ziemlich Erschreckendes festzustellen, und zwar, dass eben laut den Reviews der Studierenden sozusagen über 90% der Abgaben korrekt waren, aber laut der Untersuchung sozusagen nur noch um die 40% richtig waren. Das heißt halt wirklich, einfach die Hälfte aller durchgeführten Reviews war halt einfach falsch und hätte eben eine Wiederholung der Aufgaben zur Folge haben müssen. Wenn man sich jetzt aber den Unterschied anguckt, wenn man das nochmal separat betrachtet zwischen der Abgabe per Texteingabe und der Abgabe per Datei Upload, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Auch hier ist es wieder so, dass sich die Studierenden, die halt die Reviews durchgeführt haben, ziemlich einig waren. Da hätten wieder über 90% im Schnitt sozusagen bestanden. Aus der Untersuchung ging jetzt aber eben hervor, dass sozusagen die Eingaben per Texteingabe eben dann hier über 50% bestanden hätten und per Datei eben nur ca. 20%. Ähnliches spiegelt sich eben auch in der Erfolgsquote der durchgeführten Reviews wieder. Das heißt, die Studierenden haben im Durchschnitt die Texteingaben korrekter bewertet als eben die Dateiabgaben. Das könnte zum einen natürlich daran liegen, dass die Textlösungen sozusagen unmittelbar angezeigt worden sind in dem Bewertungskontext und sie sich die Dateien eben erst hätten runterladen müssen, um sie dann wirklich auf Richtigkeit zu überprüfen. Und in dem Fall wurden dann eben vermutlich viele falsche oder themenfremde Lösungen eben auch einfach als richtig bewertet. Hier ist natürlich noch anzumerken, dass es eben deutlich mehr Dateiabgaben gab, also mit 3000 Dateiabgaben im Vergleich zu den Texteingaben mit ca. 1700, sodass hier natürlich auch eine Beeinflussung der Ergebnisse vorliegen könnte. Zusammenfassend möchte ich noch mal kurz auf die Erfolgsquoten und die Anzahl der abgegebenen Reviews eingehen, und zwar schwanken die sehr stark. Während hier so ungefähr 4 Reviewer vorhanden waren, die eben wirklich gar kein einziges Review durchgeführt haben, gab es eben auch nur sehr wenige Reviewer, die über 75% korrekt durchgeführt haben. Das heißt, die meisten lagen wirklich im Mittelfeld und haben so 30-60% der Reviews durchgeführt. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in der Häufigkeit, also der Intensität, mit der sich mit den Reviews beschäftigt wurde. Das heißt, hier waren 3 Reviewer, die haben jeweils nur ein Review durchgeführt, und es gab eben auch nur 4 Reviewer, die insgesamt über 100 Reviews pro Person sozusagen durchgeführt haben. Das heißt, hier merkt man schon, dass eben die Seriosität, mit der die Reviews durchgeführt worden sind, und die Intensität, mit der dieses Peer-Assessment sozusagen verwendet wurde, sehr stark schwankt, was dann gleich nochmal einen Einfluss hat auf die zukünftige Forschung. Genau, und jetzt komme ich auch schon für die Implikationen zur Forschung und zur Praxis. Was lässt sich nochmal zusammenfassend sagen? In unserer Studie kam raus, dass nur ein Drittel der durchgeführten Reviews korrekt durchgeführt worden sind. Das bestätigt eben auch nochmal frühere Forschung, dass die Studierenden einfach dazu neigen, sich gegenseitig besser zu bewerten. Und so haben sie natürlich einen schnelleren Erfolg innerhalb des Spiels, das abzuschließen. Die Erfolgsquote bei den Textabgaben ist eben deutlich höher als bei Dateiabgaben. Das bedeutet für uns Designer von solchen Anwendungen oder im E-Learning-Kontext, dass wir eben bei Peer-Assessment-Methoden eben häufiger Texteingaben sozusagen verwenden sollten als Datei-Uploads, wenn wir ein Peer-Assessment integrieren wollen. Was bedeutet das jetzt wiederum für die weitere Forschung? Also zum einen ist es jetzt wichtig, nochmal eine unterschiedliche Ausführung des Peer-Assessments zu evaluieren, ob da eben die gleichen Ergebnisse rauskommen wie jetzt in dieser Studie. Das heißt, hier könnte man nochmal sagen, okay, hier fand jetzt eine 1:1-Bewertung statt, ob immer 3 Reviews pro Abgabe durchgeführt worden sind, um da den Mittelwert zu bilden, ob das dann eben vielleicht wieder einen ganz anderen Auswirkungen hat, also ein unterschiedliches Design des Peer-Assessments, ob das andere Ergebnisse hervorführt. Und das zweite Interessante wäre eben, ob die Intensität der Auseinandersetzung mit den Peer-Assessments, ob da ein Zusammenhang mit dem Lernerfolg entsteht. Das heißt, ob diejenigen, die sich jetzt intensiver mit dem Peer-Assessment beschäftigt haben, also viel mehr Reviews durchgeführt haben und auch diese Reviews korrekt durchgeführt haben, ob die eben auch letzten Endes einen höheren Lernerfolg in dieser einzelnen Thematik haben. So, das war's auch schon, kurzer Einblick. Und wenn es Fragen gibt, gerne jetzt oder später per Mail.
Ja, da haben wir doch schon eine, zwei.
Danke für den Vortrag. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, so eine Art kollaborativen Filteransatz zu fahren und die Reviews nicht alle identisch zu gewichten, sondern zum Beispiel von Studierenden, die etwas besser sind, die höher zu gewichten als Studenten, die nicht so gut sind?
Das wäre sicher eine tolle Methode. Ich muss tatsächlich sagen, dass wir uns darüber jetzt noch keine Gedanken gemacht haben. Ja, es wäre aber sinnvoll, klar. Ja.
Ja, ist das an? Ja, super. Ich habe eigentlich 2 Anmerkungen, eine Frage. Die Anmerkung 1 ist, auch Studierende müssen erst lernen, wie man Feedback gibt. Also in meinen Studien, die ich durchgeführt habe, haben wir erstmal eine Anleitung gemacht, wie man konstruktiv Feedback gibt. Vielleicht haben Sie das gemacht und in den Folien aus Zeitgründen weggelassen. Das wäre auf jeden Fall ein sinnvoller Schritt. Und das Zweite an Rückmeldung ist, war jetzt auch nicht so klar, ist das anonym oder nicht, das Review? Also spielt eine entscheidende Rolle, ob ich erwartungskonform dem anderen jetzt sage, ja, ist alles gut, weil sonst ächtet er mich hinterher. Ne? Also da vielleicht den Effekt von Anonymität untersuchen. Und die Frage, die ich eigentlich habe, wie haben Sie das Mapping durchgeführt? Also wer gibt denn wem Feedback? Gibt derjenige, der keine Ahnung hat, dem anderen Feedback, der auch keine Ahnung hat? Dann ist hohe Wahrscheinlichkeit, dass das nicht so korrekt ist wie vom Lehrenden. Oder machen Sie irgendwie per Algorithmus clever, wer wem sozusagen Rückmeldung gibt?
Also einmal, es wurde anonym durchgeführt. Das heißt, die Studierenden wussten eben nicht, von welchen anderen sie die Lösungen bekommen. Der zweite Punkt ist, die Studierenden spielen innerhalb des Spiels innerhalb bestimmter Teams. Das heißt, sie haben nur die Lösungen von anderen Teams sozusagen bekommen, also von Studierenden, die in anderen Teams arbeiten, sodass es da irgendwie keine, weil sie dann meistens sich irgendwie doch nochmal offline getroffen haben und das zusammen einfach online gespielt haben, das Ganze. Die einzelnen Gruppen, dass man da eben auch das nach Möglichkeit vermeidet. Und hier ist es auch so, dass man eben nur Aufgaben, also Lösungen bekommen hat zur Bewertung, wenn man die Aufgabe selbst schon erfolgreich gelöst hat und richtig gelöst hat. Und dann hat man eben sozusagen die Musterlösung bereitgestellt bekommen, sodass man die dann eben auch nochmal verwenden kann, um dann zu bewerten. Ja, ich glaube, das habe ich nur ganz, ganz kurz beiläufig einmal kurz erwähnt. Ja.
So, dann kommen wir auch schon zum letzten Vortrag. Und zwar geht es hierbei um die Bewertung von Naturgefahren in VR. Und der Vortragende ist Andreas Richter. 50% Wahrscheinlichkeit hatte ich, okay. Ich hätte aufs Schild gucken können. Dann ist es Matthias Weise, aber aus der Uni Potsdam. Ja, gut, das habe ich hingekriegt. Dann.
Dankeschön. Ja, dankeschön. Genau, ich bin der Matthias Weise. Ist auch nicht so einfach, weil ja der Andreas vorne steht. Ich übernehme das heute für ihn, weil er halt aus Zeitgründen einfach nicht hier sein kann. Und der Beitrag, den ich hier vorstellen möchte, basiert eben auf seiner Masterarbeit. Okay. Genau, ich fange an mit einer kleinen Motivation. Wie wir alle wissen, nimmt die Häufigkeit von Naturkatastrophen stetig zu, nicht zuletzt durch die globale Erwärmung. Und deswegen ist es immer mehr nötig, eben Naturgefahren, die eben zu Naturkatastrophen führen können, frühzeitig zu erkennen. Deswegen ist auch in den Geowissenschaften ein wichtiger Bestandteil während des Studiums, eben solche Naturkatastrophen zu analysieren und zu bewerten. Was auch ein wichtiger Bestandteil ist, dass man eben auch Exkursionen macht ins freie Feld und anhand von Merkmalen der Landschaft eben bewertet, inwieweit das zu Naturgefahren führen kann. Zum Beispiel, ob ein Hang irgendwie gefährdet ist, ob da Gesteinsschläge passieren können, etc. Genau, und was man dort auch macht,